Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Wenige Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat der in Deutschland lebende ukrainisch-russische Künstler Aljoscha einige Kunstwerke eingepackt und ist in die Ukraine gefahren. Was er erlebt hat und welche radikal-pazifistischen Ansichten er vertritt, gleich werden wir es hören. Darunter sind auch irritierende, für manche vielleicht auch verstörende Gedanken. Wir sprechen aber nicht nur über Krieg, Tod und Sterben, sondern auch über Schwangerschaft, Geburt und neues Leben. Vielleicht wird das Hebammenwesen immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Der Antrag ist gestellt, eine Fachfrau wird ihn uns gleich erläutern. Am 24. Februar hat Russland die Ukraine überfallen und an diesem ersten Abend des Krieges haben wir hier in Fazit mit dem ukrainisch-russischen Künstler Aljoscha gesprochen. Er sagte, Gewalt erzeuge Gegengewalt und er sei entschieden gegen Gewalt. Damals war Aljoscha in Madrid, um eine Ausstellung vorzubereiten und kurz danach ist er in die Ukraine gefahren, um einige seiner Kunstwerke in Altenheim, Waisenheim und Schulen zu zeigen. Der pazifistische Künstler, der an das Gute im Menschen glaubt und mit seiner Kunst in ein Land reist, also das von schrecklichen kriegerischen Taten in seiner Existenz bedroht ist. Mit dabei seine Kunst, zarte, filigrane Objekte aus Acrylglas, er nennt sie Wesen. Die zerbrechlich wirkenden Arbeiten sind teilweise in Neonrosa gefärbt. Jetzt ist Aljoscha zurück und ich habe am Abend mit ihm gesprochen. Das, was er sagt, das ist radikal, ist vielleicht verstörend und kann durchaus auch wehtun. Ich denke, man muss auch solche Positionen aushalten, so fremd sie einem sein mögen. Ich habe Aljoscha zunächst gefragt, wie die Menschen auf ihn reagiert haben, als er auftauchte, manchmal in ganz kleinen ukrainischen Orten.
Meistens eher ungläubig. Ich erschien all diesen Lehrern und Schuldirektoren eher als totaler Fremdkörper, irgendwie Alien-Erscheinung. Die Leute wollten gar nicht glauben, dass irgendjemand kommt aus Ausland direkt zu irgendeinem vergessenen Kinderheim oder Altenheim und möchte unbedingt gerade jetzt in diese Zeiten eine Installation schenken und direkt installieren. Oder einen großen Objekt.
Wie lange hat das gedauert, bis die Leute begriffen haben, was da mit ihnen passiert?
Manche Leute sind kunstaffin, von Kindheit an. Und die sind dann ganz schnell begeistert. Manche Leute, die eher kunstfremd sind, die müssen erstmal für sich selbst irgendwie diese neuartige Konstellation in ein Gleichgewicht mit sich selbst zu bringen.
Beschreiben Sie, wie die Menschen auf diese Kunst reagiert haben, Aljoscha.
Meistens sehr, sehr positiv. Die Menschen sind in positivem Sinne sehr überrascht, erfreut und die wollten gar nicht glauben, dass sowas Schönes und Erhabenes teilweise bei denen genau in diesen wahnsinnigen Zeiten gerade jetzt Platz finden sollte. Und die Leute sind sofort abgelenkt von diesen unglaublich schwierigen und traurigen Themen, die sonst man sich beschäftigt dort, von ständigen, teilweise in manchen Gebieten heulenden Luftalarmen. Und wir erlebten ein paar Situationen da, wo die Leute, die mit uns sprachen, also die Lehrer vor allem, die wollten gar nicht in Bomben verstecken gehen, sondern blieben mit uns oben. Die Soldaten rundum liefen alle weg und nur wir blieben im Schulgebäude. Das war schon sehr, sehr berührend und man fühlt diese Tragik rundum nicht so penetrant dadurch, sondern man versteht, dass es gibt einen schöneren Weg im Leben auch. Es gibt Alternativen im Leben.
2014 haben Sie Ihre Kunst auch bei den Protesten auf dem Kiewer Maidan gezeigt. Auch da gab es ja mehrere Kunstaktionen. Auf den Barrikaden stand zum Beispiel auch ein Klavier. Pianisten haben Konzerte gegeben. Also Kunst statt Kampf, ist das ein Motto für Sie?
Ich mag keine Mottos. Ich begreife mich selbst als Prozess und die Menschheit und jede Gesellschaft ebenfalls als Prozesse. Motto für mich ist eben ein Vorzeichen von irgendeiner ideologischer Vorbehalt.
Okay, also wenn man jetzt nicht Motto sagt, sondern Lebenshaltung, könnte man sagen, Kunst statt Kampf als Lebenshaltung?
Ich bevorziehe lieber dann Philosophie statt Kämpfen. Mhm. Kunst ist eine Art von philosophischer Tätigkeit für mich. Und jeder findet seinen eigenen Weg durch Leben. Und Kämpfen für mich ist auf jeden Fall ist No-Go. Das ist absolute falsche Lebenseinstellung. Und das ist absolut verletzend für diese Biosphäre, in welcher wir leben. Das ist lebensverachtend.
Damit haben Sie eigentlich meine nächste Frage schon beantwortet, Aljoscha. Sie sind als Pazifist in die Ukraine gefahren. Sind Sie als Pazifist, der Gewalt ablehnt, auch zurückgekehrt? Und Sie haben es eben gesagt, Gewalt ist No-Go.
Ja, ich hatte auch teilweise schwierige und traumatische Erlebnisse durch diese Reise gehabt. Und das war keine Abenteuerreise in dem Sinn. Das war schon sehr, sehr hart, würde ich sagen. Aber ich bin noch überzeugender dadurch geworden, dass mit Gewalt kann man nichts Vernünftiges schaffen im Leben. Das ist absoluter Wahnsinn, was da jetzt abgeht. Und das muss so schnell, wie es nur geht, beendet werden.
Gewaltlos also.
Ja, würde ich sagen, gewaltlos.
Das hatten Sie auch im Gespräch damals in Fazit am ersten Kriegstag gesagt. Da hatten Sie Mahatma Gandhi zitiert und den gewaltlosen Widerstand. Also das ist nach wie vor eine Methode für Sie.
Absolut, ja. Da bin ich überzeugt. Da gibt es unzählige Optionen, um Frieden zu schaffen, um Frieden weltweit zu erhalten. Man muss einfach das wollen und das nicht als letzte Option, wenn schon Tausende oder Zigtausende oder Hunderttausende, Millionen Menschen geopfert sind, dann erstmal geht einander aufeinander zu. Erst dann unterschreibt man irgendwas Wirksames. Nicht so wie jetzt. Man einfach wartet ab, schießt die Leute ab, bis irgendein Mass voll ist. Eben dieser masslose Lebensverachtung ist sehr, sehr traurig und muss beendet werden.
So wie Sie es schildern, Aljoscha, heißt es, der ukrainische Widerstand sollte aufhören, man sollte sich den Russen ergeben.
Ich werde keinem Mensch einen Rat geben. Jeder soll für sich selbst entscheiden. Aber wenn ich Präsident wäre, würde ich einen Frieden suchen und nicht das als bloße Wortspiele irgendwie durch Medien, weiß ich nicht, instrumentalisieren. Wir müssen verstehen, dass unsere Ideologien absoluter, purer Wahnsinn sind. Die sind lebensfremd und die alle sind schädlich. Durch diese Monstrositäten entwachsen eben Konflikte. Die werden gerechtfertigt, die Leute werden sehr leicht dadurch instrumentalisiert, entpersonifiziert und eben von jeglicher persönlicher Verantwortung freigestellt. Ja, es ist sehr leicht, die Entscheidung anderen zu überlassen und nicht selbstkritisch zu sein. Und das eben erleben wir seit Kindheit in jedem Staat. Unsere Staatswesen grundsätzlich an sich selbst ist absolut korrupt, was das betrifft.
Haben Sie mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, mit denen Sie zusammengetroffen sind, auch genau darüber gesprochen?
Teilweise schon, nur mit Leuten, die richtige Fragen stellen. Ich bin kein Missionär, kein Prophet, ich bin kein Prediger in dem Sinne. Ich möchte frei leben und ich überlasse jedem eigene Entscheidungen zu treffen. Aber wenn irgendjemand meine Meinung fragt, wie man glücklich leben kann, dann kann ich auch das sagen.
Ja, wie können die Ukrainerinnen, Ukrainer, die angegriffen sind, künftig glücklich leben? Das ist die entscheidende Frage.
In dieser Frage gibt es schon eine Verallgemeinung und die ist schon korrupt an sich selbst. Was heißt Ukrainer? Jeder Einzelne entscheidet für sich selbst und die Leute, bei denen genau jetzt in dieser Zeit die Häuser vermint werden oder die einfach geopfert werden für irgendwelche militärische Fortschritte, ich würde sagen von beiden Seiten, ja, die haben überhaupt keine Wahl jetzt. Die Leute werden einfach ins Krieg geschickt, ja, von Leuten, die eigene Kinder nie im Krieg schicken wollen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Aljoscha, sprechen Sie immer den Einzelnen an, die Verantwortung des Einzelnen. Aber es gibt natürlich nicht nur die Einzelnen. Es gibt auch eine Gesellschaft. Es gibt auch eine Solidarität innerhalb der Gesellschaft. Es gibt auch einen Staat. Es gibt ein Völkerrecht. Und das Völkerrecht basiert ja auf Regeln.
Ja, das stimmt. Aber man muss dann in dem Fall richtig an Wurzelproblemen oder Problemwurzeln gehen. Wir wissen alle, dass Hauptpolizist USA ja, endlose Kriege überall auf der Welt veranstaltet, solange die das wollen oder mögen oder für vernünftig halten. Die werden nie zur Verantwortung dazu gezogen. Und Amerika steht teilweise als Verursacher von diesem Konflikt da. Die werden allerdings nie als Problem betrachtet. Und ich möchte nicht sagen, dass Putin unschuld ist. Der ist absoluter Wahnsinniger, was das betrifft, diesen Konflikt. Aber was jetzt für jeden Einzelnen in Ukraine betrifft, sollte ich nicht Waffen in die Hände nehmen, würde ich sagen, für mich persönlich, die Lage ist klar, töte nicht. Leben von jeder einzelnen Menschen ist höher als Völkerrecht von ganzem Universum zusammen, weil Völkerrecht technisch gesehen existiert gar nicht. Das ist nur eine Illusion. Aber Menschenleben ist real.
Also der Appell wirklich, als Einzelner zu denken und als Einzelner zu handeln.
Absolut. Jeder muss für sich selbst das entscheiden und sich selbst kritisch sein. Soll ich töten oder nicht?
Wissen Sie, Aljoscha, dass Sie da natürlich auf Widerstand stoßen, auch in Deutschland? Ich denke, viele Leute, die das hören, die werden nur den Kopf schütteln.
Ich weiß, die Menschen mögen sehr einfache Lösungen, dass Staaten agieren, dass Verantwortung von Einzelner oder persönlicher Handlung entzogen wird. Aber es ist nicht meine Welt, würde ich sagen. Ich habe eben durch die ganze Ukraine gefahren. Ich war in Kriegsgebieten, durch Minenfelder gefahren, Zerstörungen teilweise gesehen. Ich hatte Kinder gesehen, die Frauen, die Kinder vermissen. Ich hörte, wie verzweifelte Direktoren in einem Internat, während sie mit mehr Installationsvorgang besprach, tippte im Telefon zu Kind, der ist nicht mehr Kind, der ist gerade 19 geworden, aber er war vor kurzem 18 und der sitzt jetzt eingekesselt in Mariupol und weiß nicht, ob sich zu erschießen oder zu ergeben. Das ist eben traurig, wenn Staat solche Kinder ins Krieg schickt und als okay findet, dass für irgendeine Freiheit gut so ist. Kein Mensch ist frei auf diesem Welt. Man muss es wissen.
Also Sie sind nicht ratlos, sondern Sie sind ganz fest überzeugt, dass diese Haltung, so wie Sie es schildern, die richtige ist, die die Menschen glücklich macht.
Ja, schauen wir auch auf Frankreich und Deutschland während des Zweiten Weltkriegs. Ja, Frankreich hat sich problemlos ergeben. Es gab keine Millionen Menschen Opfern, wie zum Beispiel in Russland. Russland hat 26 Millionen verloren. Frankreich hat kaum Zerstörungen erlitten und am Ende als Halbsieger rausgegangen und heute ist eine blühende Demokratie. Russland hat Faschismus und Nazismus besiegt und was ist jetzt? Die haben die faschistische, würde ich sagen, Fahne jetzt übernommen. Die sind auf Vormarsch mit diesem Wahnsinn. Wenn Ukraine jetzt rein hypothetisch gesehen plötzlich gewinnt, ja, wird daraus ein demokratischer Staat? Das bezweifle ich. Diese Pathos, diese Kriegsrhetorik, diese endlose Heroisierung von Dingen, die einfach abscheulich sind, wird auch der Staat irgendwie finden. Ukraine wird nicht einen Schritt näher zur Demokratie dadurch kommen. Manche Gewinne oder manche Kriegsgewinne sind eben ganz große Niederlagen. Und manche Niederlagen sind auf lange Sicht oder grundsätzlich eben viel, viel weiterführend als eben irgendwelche Heldentaten.
Aber diese Haltung nützt natürlich den Opfern nichts, die im Krieg massakriert werden, die im Terror einer Bombe zerstückelt werden.
Ja, die geschehen jetzt. Man muss das jetzt stoppen, denke ich.
sagt der russisch-ukrainische Künstler Aljoscha. Er ist durch die Ukraine gereist und hat in Kinderheimen, Altenheimen, Schulen seine Kunst gezeigt. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Seine Einsichten und Ansichten aus radikal-pazifistischer Sicht können verstören, können wehtun, sind bestimmt für viele schwer auszuhalten. Trotzdem haben wir entschieden, auch diese Stimme zu hören. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Er hielt sich in erster Linie für einen ganz bedeutenden Schriftsteller und dann erst für einen bedeutenden Komponisten. Richard Wagner. Er hat Operngeschichte geschrieben. Er war revolutionär, nicht nur musikalisch. Er war Exilant, Unternehmer und Kapitalismuskritiker. Das Deutsche Historische Museum in Berlin zeigt ab Freitag eine große Wagner-Ausstellung mit rund 500 Exponaten. Jürgen König hat sie schon jetzt besucht.
Richard Wagner und das deutsche Gefühl. Der Ausstellungstitel geht der Frage nach, wie Wagner die gesellschaftlichen Strömungen seiner Zeit aufgriff, wie er auf Zeitumstände reagierte und nach ein deutsches Nationalgefühl zu wecken suchte. Der amerikanische Musikwissenschaftler und Germanist Michael P. Steinberg, Kurator der Ausstellung.
Wir behaupten nicht, dass man das ganze Jahrhundert durch Wagner verstehen können, aber man kann auch nicht das 19. Jahrhundert ohne Wagner verstehen. Das ist wirklich eine riesige Figur.
Entfremdung und Zugehörigkeit, Eros und Ekel, so sind die vier Kapitel der Ausstellung betitelt. Beschrieben wird, wie Wagner die Industrialisierung als Entfremdung verstand und als Anlass zur Erneuerung der Gesellschaft durch die Kunst. Der deutschen Gesellschaft wohlgemerkt, wobei Fragen der Zugehörigkeit immer wichtiger wurden und im Umkehrschluss auch die Frage, und auf sie spielt das Kapitel Ekel an, wer gehört nicht zur deutschen Gesellschaft? Wagner fand für sich früh schon die Antwort, die Juden gehören nicht dazu. Die entsprechenden Gedanken hielt er fest in seinem berüchtigten Essay »Das Judentum in der Musik«, der in seiner Handschrift gezeigt wird. Philipp Springer, Projektleiter der Ausstellung.
Diese Schrift, die ganz klar antisemitische Inhalte hat, er greift da jüdische Künstler an, er stellt aber auch überhaupt in Frage, ob Juden wahre Kunst produzieren können. Und auch in anderen Schriften kommt sein Antisemitismus klar zum Ausdruck, das zeigen wir auch in der Ausstellung. Und damit muss man sich natürlich als Hörer und Zuschauer von Wagner-Opern durchaus auch auseinandersetzen, wie wir finden. Wir urteilen hier nicht, sondern wir historisieren Wagner und zeigen anhand der Dokumente, was er geschrieben hat, wie er sich verhalten hat. Und da kann dann jeder sein eigenes Urteil sich zu bilden.
Es wird sehr viel gezeigt in der Ausstellung. Manuskripte, Briefe und Notenblätter Wagners mit persönlichen Widmungen etwa an seine Muse und Geliebte Mathilde Wesendonck versehen. Das Kapitel Eros geht Wagners Sinnlichkeit mit Gemälden nach, die ihn in Samt und Seide zeigen. Hausschuh, Zylinder und Strohhut fehlen nicht. Wagner, der Verführer, der die Fotografie schon sehr früh und konsequent zur Selbstvermarktung einsetzte, der die Marke Wagner schuf und noch den bayerischen König Ludwig II. Dazu brachte, ihm für seine Arbeit im Bayreuther Festspielhaus 4.000 Gulden jährlich anzuweisen, das Gehalt eines Ministerialrats. Und Richard Wagner, der sein Publikum dazu bringen wollte, sich deutsch zu fühlen, durch seine deutsche Kunst, seine deutsche Musik. Kurator Michael Steinberg.
Was ist zum Beispiel ein Heldentenor? Was ist die richtige Stimme für einen Bassbariton, um Wotan zu singen? Alle Stimmen, wenn sie deutsche Stimmen sind für Wagner, sollen so tief und ruhig und nicht nervös und hoch. Auch bei Sopranen ist ein sogenannter Heldensopran. Die Stimme muss Qualität von Tiefe haben. Tiefe und ruhig. Die Sprachkunst, was das heißt, richtig Deutsch sprechen zu können, das hat mit der physischen Stimme zu tun, laut Wagner.
So wird Sangeskunst zu Körperkunst und Körperkult. Nicht nur theoretische Schriften wie das Judentum in der Musik, auch die Musik selbst sei zu problematisieren, sagt Michael Steinberg.
Es gibt immer diese Frage, ob die Musik unschuldig ist und das Denken nur schuldig ist. Und ich glaube, wir zeigen in der Ausstellung, dass die Frage komplizierter ist. Die Musik enthält auch Ideologie, die Musik enthält auch zum Beispiel Antisemitismus, Rassismus. Auf der anderen Seite, man kann nicht in der Musikgeschichte Wagner vermeiden. Und diese Mischung zwischen Schuld und Unschuld, zwischen Ästhetik und Politik, ist sehr wesentlich, diese Zweiläufigkeit für ein großes Publikum zu zeigen.
Einen wirklichen Sog entwickelt die Ausstellung nicht, Doch führt sie sehr viel Material zusammen, interessant für alle, die Wagners Musik mögen, für alle auch, die ihn ausdrücklich nicht mögen. Dass seine immense Wirkungsgeschichte nur in einem Epilog zusammengefasst wird, mag man bedauern, doch gibt es Opern und Hörstationen, Inszenierungsausschnitte, Interviews mit der Sängerin Waltraud Meyer und dem Regisseur Stefan Herrheim, reichlich Assoziationsmaterial also für den Wagner von heute.
Jürgen König über Richard Wagner und das deutsche Gefühl ab Freitag bis Mitte September im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu sehen. Das immaterielle Kulturerbe neben der manuellen Glasfertigung und der traditionellen Bewässerung könnte Ende 2023 auch das Hebammenwesen in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen werden. Heute hat dies die deutsche UNESCO-Kommission mitgeteilt, ein Vorschlag übrigens, der von mehreren Ländern eingebracht wurde. Was ist das Besondere daran? Ja, vielleicht sogar das Einzigartige am Hebammenwesen. Darüber möchte ich nun mit Andrea Ramsel sprechen. Sie ist Mitglied im Präsidium des Deutschen Hebammenverbandes und hat die Bewerbung mit vorangebracht. Einen schönen guten Abend, Frau Ramsel.
Guten Abend.
Welche Argumente sprechen denn dafür, dieses Hebammenwesen in die UNESCO-Liste aufzunehmen?
Einige. Ich versuche mal, es möglichst umfassend zu erklären. Hebammenwesen hat eine ganz lange Tradition in eigentlich allen Ländern, dass Frauen von Hebammen, von anderen Frauen begleitet werden zur Geburt. Das ist so seit Menschengedenken. Und es hat sich im Laufe der Zeit auch eine Professionalisierung ergeben. Das heißt also, das traditionelle Wissen, was immer weitergegeben wurde, hat sich mit den Jahren professionalisiert. Aber insgesamt sind Hebammen ein ganz wichtiger Bestandteil der Familienphase. Als Ansprechpartnerin für die Frauen in Schwangerschaft, zur Begleitung der Geburt, zur Überwachung und zur Betreuung im Wochenbett, zur Beratung und als Begleiterin und Hüterin dieser ganz besonderen Lebensphase. Die Familienphase und das Familiewerden oder die Begleitung der Familienphase und des Familienwerdens ist die Kernaufgabe der Hebamme. Und das Besondere am Hebammenwesen ist, dass Hebammen von Gesundheit ausgehen. Das heißt, die Perspektive ist zu sehen, was macht Frauen und Familien gesund, was stärkt sie, welche Ressourcen haben sie. Und das ist eine ganz wichtige Tradition, die auch für jede Gesellschaft von unschätzbarem Wert ist.
Jetzt haben Sie ein ganz wichtiges Stichwort genannt, also das traditionelle Wissen auch. Und das ist sozusagen die kulturelle Essenz auch des Hebammenwesens?
Die kulturelle Essenz, ja, das kann man sicher so sagen. Also Hebammen sind auch ein gelungenes Hebammenwesen, eine gute Geburtshilfe, eine gute Betreuung von Familien. Diese Tradition ist auch immer ein wichtiger Bestandteil einer Gesellschaft. Da geht es um Bindung, um erste Erfahrungen als Mensch. Wir sind ja alle geboren worden. Das ist gesellschaftlich ein ganz, ganz hohes Gut. Und diese Tradition, dieses Begleiten, Beobachten, Beschützen, Bewahren, das ist was, was aus unserer Sicht absolut schützenswert ist.
Gibt es denn weltweit das Hebammenwesen oder gibt es verschiedene Hebammenwesen weltweit, also verschiedene Ausformungen?
Das auf jeden Fall. Also der Professionalisierungsgrad ist sicherlich extrem unterschiedlich. Also in europäischen Ländern, Deutschland übrigens das letzte Land in Europa, studiert man, wenn man Hebamme werden möchte. In anderen Ländern ist es so, dass das etwas weniger professionalisiert ist und Traditionen weitergegeben werden, nicht in Form von universitären Lehrgängen, sondern in einer etwas verkürzteren Form, sage ich mal. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Hebammen über ein immenses medizinisches Wissen verfügen.
Jetzt wird ja auch immer mal wieder das medizinische Risiko einer Geburt in den Vordergrund oder ins Blickfeld genommen. Aber Schwangerschaft ist ja keine Krankheit. Ist das trotzdem so ein bisschen so eine Haltung, mit der Sie als Hebamme kämpfen?
Kämpfen will ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, unsere Haltung als Hebammen ist eine andere, nämlich erstmal Schwangerschaft und Geburt und Wochenbett als eine Kraft, als eine Ressource zu betrachten. Also als etwas, was ein ganz kraftvoller, kraftschöpfender Prozess ist für eine Frau und gar nicht so sehr das Risiko in den Vordergrund zu stellen, sondern zu sehen, was ist da an Potenzial, was macht diese Frau gesund, was kann diesen Prozess gut unterstützen. Und das ist sicherlich auch das Besondere am Hebammenwesen, weil wir betreuen gesunde Frauen und gesunde Kinder in der Regel. Und wir achten aber natürlich darauf, dass die Gesundheit der Frauen und der Familien erhalten bleibt, beziehungsweise handeln, wenn das nicht der Fall ist. Aber erstmal gehen wir davon aus, dass das ein Prozess ist, der ein ganz normaler Prozess im Rahmen des Menschseins da ist.
Es gibt ja in Deutschland einen eklatanten Mangel an Hebammen. Das hängt bestimmt auch mit Hebammenversicherungsfragen zusammen, die in den vergangenen Jahren ganz wichtig geworden sind. Warum ist denn dieser Beruf offensichtlich Kultur, Hebammenwesen hin oder her, zurzeit so wenig attraktiv?
Ich muss Sie da leider ein bisschen korrigieren. Beruf an sich ist sehr attraktiv. Wir haben nach wie vor ungebrochen viel mehr Bewerberinnen, als wir Hebammen ausbilden können. Das ist ein ganz beliebter und auch wirklich toller Beruf. Also es ist, finde ich, einer der schönsten Berufe, die man tun kann. Und diese Meinung teile ich auch mit den zahlreichen Bewerberinnen. Aber die Arbeitsbedingungen, unter denen wir arbeiten, die sind nicht gut. Und wir verlieren schon viele Hebammen in der Ausbildung, die sagen, eigentlich wollte ich gerne in der Geburtshilfe arbeiten. Aber unter diesen Bedingungen kann ich mir das nicht vorstellen. Wir haben gar nicht so sehr mit der Versicherungsproblematik zu kämpfen, sondern wenn man sich vorstellt, 98% aller Kinder in Deutschland werden in Kliniken geboren. Also 98 von 100. Mhm. Diese Geburten werden von Hebammen betreut, aber durch die Einsparung von Personal, durch die wirtschaftlichen Zwänge, haben sich die Arbeitsbedingungen in den Kliniken extrem verschärft. Und es ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die selbstverständlich auch eine gerechte Entlohnung verlangt. Und diese beiden Dinge sind es, die dazu führen, dass die Hebammen nicht in ihrem Beruf bleiben.
Sollte denn das Hebammenwesen in dieser UNESCO-Liste aufgenommen werden, dann wäre das ja eine symbolische Geste. Könnte sich daraus auch real etwas verändern? Also jetzt nicht ein besseres Berufsbild, das haben Sie ja gesagt, das ist hoch angesehen, aber bessere Berufsbedingungen?
Ich glaube, das kann ein Teil davon sein. Es ist wichtig, dass eine Gesellschaft versteht, dass es wichtig ist, wie wir geboren werden, dass es wichtig ist für jeden einzelnen Menschen, wie er in die Welt kommt und dass eine Geburt auch ein ganz wichtiges biografisches Ereignis für eine Frau und für eine Familie ist. Und deshalb ist Begleitung und eine gute Betreuung so immens wichtig. Das hat ganz viel mit Bindung zu tun und mit gelungenen Beziehungen im Grunde, was ja eigentlich das Fundament einer gesunden und gelungenen Gesellschaft sein sollte. Gesunde Bindung und gute Bindungserfahrungen, gute Begleitung und Gesundheit. Und das ist was, wo Hebammen einen immensen Beitrag zu leisten.
Was ich noch nicht ganz verstanden habe, Frau Ramsel, ein Kulturerbe oder Weltkulturerbe, also auch das nicht das Materielle, nicht das Immaterielle, das zeichnet ja immer eine gewisse Einzigartigkeit aus. Aber das, was Sie jetzt schildern, das Hebammenwesen, das ist weltweit. Also das ist jetzt keine spezifische Technik, die in irgendeinem Kulturkreis oder in irgendeinem Land entwickelt wurde. Das gilt, was Sie sagen, weltweit.
Ja, ich glaube, das ist eine Haltung und eine Kultur. Wenn Sie sich mit Hebammen unterhalten, auch in verschiedenen Kontinenten, dann sind ihnen eigentlich immer bestimmte Eigenschaften zu eigen, nämlich eine gute Beobachtungsgabe, Verantwortungsbewusstsein, Empathie, Kompetenz und einen großen Schatz an Wissen. Also das steht, glaube ich, grenzübergreifend in der Hebammentradition.
Der Vorschlag, das Hebammenwesen auf die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufzunehmen, Andrea Ramsel war das vom Präsidium des Deutschen Hebammenverbandes. Vielen Dank, Frau Ramsel, und einen guten Abend.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Gemälde, Statuen, Antiquitäten. Drei Ladungen sind vom finnischen Zoll gestoppt worden. Nach Angaben der Behörden sollten die Kunstwerke im Wert von etwa 42 Millionen Dollar nach Russland zurückgesandt werden. Dort waren sie von Museen und Kunstgalerien in Italien und Japan ausgeliehen worden. Der finnische Zoll habe die Kunstwerke als Luxusgüter eingestuft, die unter die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland fallen. Es nennt sich MOMEM und zum Auftakt legte Sven Veth auf im Museum of Modern Electronic Music in Frankfurt am Main, dem ersten deutschen Technomuseum. Kulturdezernentin Ina Hartwig ist stolz, Oberbürgermeister Feldmann auch. Die Eröffnung in Räumen unter der Hauptwache war für 2017 geplant, verschob sich aber unter anderem wegen der Pandemie.
Die Räume des MoMEMs, die sind vor allem eine Aktionsfläche für wechselnde Ausstellungen. Sieht ein bisschen aus wie in einem echten Club. Türkises Schummerlicht, das Design digital in der Formensprache des Techno. Diese Zeit, die kann man im MoMEM Revue passieren lassen mit einer wahren Bilderflut aus 32 Monitoren, mit Virtual Reality und mit Lichtskulpturen des Künstlers Tobias Rehberger, der die Ästhetik des Techno sozusagen visualisiert.
Der Kunsthistoriker Stefan Albrecht sagt möglicherweise und spricht gleichzeitig von einem sensationellen Fund. In der Pariser Notre Dame seien nicht nur Gräber, sondern auch eventuelle Fundamentreste der ersten antiken Ostanlage der Kathedrale aufgetaucht. Leider müsse jeder Tag für wissenschaftliche Dokumentation und Analyse dem straffen Zeitplan der Baustelle zum Wiederaufbau der Kirche abgerungen werden, so der Bamberger Kunsthistoriker. Es bleibt nur zu hoffen, dass durch zu große Eile nicht zentrale Befunde für immer verloren gehen. In Australien wurde jahrelang gestritten. Nun haben sich die Regierung und die Vertreter der indigenen Bevölkerung geeinigt. 108 Gebeine, manche über 40.000 Jahre alt, werden ihre letzte Ruhe dort finden, wo sie vor einem halben Jahrhundert gefunden wurden, in einem Nationalpark westlich von Sydney. Weil die Gebeine 1974 ohne Erlaubnis an die Universität in Canberra gebracht und dort untersucht und dann aufbewahrt worden waren, kamen auch die Aboriginal-Vertreter lange nicht zur Ruhe. Nun freuen sie sich, die Überreste ihrer Ahnen endlich auf traditionelle Weise beisetzen zu können.
Wir kommen zu unseren Filmen der Woche. Zunächst wollen wir über den Porträtfilm Loving Highsmith sprechen. Gedreht hat ihn die Schweizerin Eva Wittia. Die Regisseurin bezeichnet ihr Werk als filmische Liebesbiografie der Schriftstellerin Patricia Highsmith. Anke Lewicke, was meint denn die Regisseurin mit diesem Begriff? Lernen wir da die gefeierte Autorin aus einer anderen, aus einer neuen Perspektive kennen?
Ja, das würde ich schon sagen. Also die Regisseurin geht auf Spurensuche nach einem Begehren, das nicht gelebt werden durfte und doch gelebt wurde. Also Eva Vitaya trifft sich mit den Liebhaberinnen von Patricia Highsmith, sucht auch deren Verwandte in Texas auf. Man erfährt, dass Highsmith die junge Frau in den 50er, 60er Jahren in New York und in Paris viel heimlich in Lesbenclubs unterwegs war. Es geht auch immer wieder um das sehr schwierige Verhältnis mit ihrer Mutter, die sie einfach bei der Großmutter dann in Texas abgestellt hat, die er später auch einen Freund verordnet hat. Und wenn man so Aufnahmen der jungen Patricia Highsmith sieht, so im Cowboy-Outfit, hat sie doch immer so einen schön herausfordernden Blick und schaut so ins Objektiv. Und der Film arbeitet auch sehr viel mit den Notiz- und Tagebüchern, aus denen dann die Schauspielerin Maren Kreumann vorliest. Und das sind sehr eindringlich geschriebene Texte, weil ihrem Tagebuch kann sich dann Patricia Highsmith anvertrauen. Da geht es zum Beispiel darum, was sie erlebt hatte, als sie ihren Roman Carol geschrieben hat, wo es ja um die Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen geht.
Habe mich heute mit Haut und Haaren in meine Carol verliebt. Ich will meine ganze Zeit, all meine Abende mit ihr verbringen. Oh mein Gott, wie diese Geschichte aus meinen Knochen zum Vorschein kommt. Sie floss mir aus der Feder, Anfang, Mittelteil und Ende.
Ja, 1952 erschien dann dieser Roman, natürlich unter Pseudonym, sonst wäre die Karriere von Patricia Highsmith einfach hinüber gewesen. Und jetzt arbeitet der Film auch immer mit Szenen von den Verfilmungen, von den Büchern von Patricia Highsmith. Und da wird so die Frage aufgeworfen, wie in ihrer Literatur doch auch ihre Biografie nachhallt.
Kann man denn, Frau Lewicke, weitere Parallelen entdecken zwischen der filmischen Liebesbiografie und dem Leben von Highsmith?
Ja, ich finde das schon ganz bemerkenswert. Also später hatte dann Highsmith tatsächlich eine ähnliche Liebesbeziehung wie die in Carol, also zu einer englischen Hausfrau mit Kindern. Das ging dann so ein paar Jahre sehr gut. Also das Buch hat sozusagen ihre eigene Liebesgeschichte vorweggenommen. Und ganz interessant sind aber, wenn man sich mal den Ripley anschaut, das ist ja ihre legendäre Figur. Und mit dem teilt sie schon die Getriebenheit. Also Ripley ist immer umhergezogen und Highsmith hat in Italien, Frankreich, Schweiz, in England gelebt, dann zwischendurch wieder in den Staaten. Und sie war dann 1978 hier auf der Berlinale Juryvorsitzende, hat sich dann auch in der Szene umgeschaut und hat dort Tabea Sonnenschein kennengelernt, die ja viel mit Ulrike Oettinger zusammengearbeitet hat. Und damals hatte Tabea Sonnenschein, hat sie gerade ja eine Piratin gespielt.
Ich verliebte mich nicht in Fleisch und Blut, sondern in ein Bild. Die Schiffermütze, der verrückte Schnurrbart, der kleine Vogel auf der rechten Schulter der Matrosin und der fragende, leicht ernste Blick.
Ja, und tatsächlich kam dann die Idee auf, dass man den Ripley auch mal mit einer Frau besetzt. Das finde ich ganz spannend, weil die Ripley-Figur lässt sich ja auch in ihrer Sexualität nicht so festlegen, hat auch immer was Androgynes. Und das wirklich Tolle an diesem Dokumentarfilm ist, dass er so einen offenen Blick hat und dass man dadurch so sehr viele facettenreiche Bilder von Highsmith präsentiert bekommt. Und wir lernen eine Frau kennen, die immer wieder einsam war, die sich aber ihrer existenziellen Einsamkeit auch gestellt hat.
Loving Highsmith von Eva Wittia, der Schweizer Regisseurin. Der Regisseur Alexandre Koberice, sein Film Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen? Dieser Film wurde auf der Berlinale im vergangenen Jahr als Entdeckung gefeiert. Für den Regisseur ist das eine beachtliche Auszeichnung. Koberice hat nämlich an der Berliner Filmhochschule DFFB studiert und ist mit diesem Abschlussfilm direkt in diesen internationalen Wettbewerb eines großen Festivals der Berlinale eingeladen worden. Frau Lewicke, was sehen wir denn, wenn wir diesen Film sehen? Es ist ja ein Märchenfilm. Schon der Titel, der klingt ja verträumt. Was glauben Sie, hat den Regisseur denn an diesem Genre interessiert?
Ja, ein Märchen, das klingt ja erstmal immer so ein bisschen anachronistisch. Aber man könnte doch auch sagen, dass die Figuren in einem Märchen aus der Zeit gefallen ist. Und deshalb ist ihre Geschichte, spielt dann in einer eigenen Zeit und auch in einer ganz eigenen Welt. Und das gibt dem Regisseur doch eine große erzählerische Freiheit, auch in Dramaturgie. Spielraum. Und das schöpft alles Alexandre Koberice wirklich sehr schön aus. Der Film spielt in einem beschaulichen Städtchen in Georgien, Kutaisi, und fängt an mit einer Slapstick-Nummer. Wir sehen zwei Paar Schuhe in Großaufnahme, die stolpern übereinander. Dann fällt ein Buch hin, man hört einen Mann und eine Frau sprechen, die gehen wieder auseinander. Die Szene wiederholt sich, weil die beiden so irritiert waren von der Begegnung. Also wir spüren, da ist zwischen zwei Menschen was passiert, und während die Gefühle abheben, bewahrt aber die Kamera Bodenhaftung. Und die beiden, das sind eben Lisa und Georgi, und dann auf einmal meldet sich ein Erzähler zu Wort und sagt, sie sind mit einem Fluch jetzt belegt. Und tatsächlich wachen sie dann am anderen Morgen in anderer Gestalt auf. Sie erkennen einander nicht wieder und sind trotzdem durch ein Liebesband miteinander verbunden. Und wir hoffen, dass sie ihre Liebe auch leben können.
Zu einem Märchen gehört ja Magie, eine irgendwie verwunschene Stimmung. Gelingt das denn dem Regisseur, seine Bilder so mit Zauber aufzuladen?
Ja, auf alle Fälle. Also die Handlung ist entrückt, aber das Tolle an dem Film ist einfach, dass die Bilder so eine ganz tolle Gegenwärtigkeit entwickeln. Und das ist, weil die Kamera auch mal immer wieder in der Stadt rumflaniert. Also die beiden Liebenden sind so ein bisschen erstarrt, aber die Welt um sie herum ist in Bewegung. Die Fußballweltmeisterschaft geht los. Wir sehen immer wieder Kinder beim Fußball spielen. Dann fliegt der Ball in die Luft. Wir schauen dann auch das erste Mal in den Himmel hinein. Und der Ball wird dann von der reißenden Strömung des Flusses aus dem Bild getragen. Da schaut man auch gerne hin. Und das Ganze ist analog und digital aufgenommen, und durch das Digitale kommt so das warme Sommerlicht, gibt dann so schöne Konturen, und der Wald wird dann auf einmal so sehr malerisch, und dann das 16mm Material ist wieder sehr flierend und lässt alles möglich werden. Also so kriegen die Bilder dann ihre ganz eigene Magie.
Alexandre Koberice, Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen? Zwei neue Filme. Frau Lewicke, das waren zwei Empfehlungen mit Nachdruck.
Ja, das Kino, die große Leinwand ruft.
Danke, Lewicke. Dankeschön. In ihrer Malerei überschreitet Katharina große Grenzen. Bekannt wurde sie für ihre begehbaren Farbräume. Eigentlich ist für die Künstlerin alles ein Bild. Sie unterwirft ausgewählte Stücke der Wirklichkeit, nämlich Landschaften, Architekturen oder Räume, ihren Interventionen mit der Sprühpistole, geladen mit industriellen Acrylfarben. Jetzt zeigt die Moderne Galerie des Saarlandmuseums in Saarbrücken Leinwandbilder, die 2020/21 entstanden sind. Und man fragt sich bei dieser Grenzüberschreiterin, ist das ein Rückzug aufs konventionelle Format oder vielleicht sogar eine ungeahnte Erweiterung der Malerei? Die Antwort von Rudolf Schmitz.
Dass es Spaß machen muss, Leinwände, Gegenstände, Räume mit der Spritzpistole zu bearbeiten, leuchtet unmittelbar ein. Aber auch, welcher großen Erfahrung es bedarf, um dieses strähnige Geflecht von Farbspuren so anzulegen, dass die metallisch kalten Farben sich nicht gegenseitig nivellieren, sondern herausfordernd leuchten und für das Auge neue Wege und Richtungen eröffnen. Wer begehbare Farbräume von Katharina Grosse erlebt hat, wird begriffen haben, dass diese Künstlerin die Kategorie Bild sehr umfassend definiert. Alles kann Bild werden, jeder Teil der Wirklichkeit, jede Konstellation des Raums, jede Form von Architektur oder menschlicher Tätigkeitsspur. Jetzt also 8 Leinwandbilder in einem einzigen Ausstellungsraum. Das größte davon misst 3 mal 2 Meter. Ist das nun ein Rückzug der Malerin von der großen Geste, verursacht durch die Immobilität der Corona-Zeit? Denn alle diese Bilder sind in den Jahren 2020/21 entstanden, im Außenbereich des Ateliers der Künstlerin in Neuseeland, ihrem zweiten Wohnort. Ausstellungskuratorin Andrea Jahn.
Die Auseinandersetzung mit unserer Wirklichkeit, die bei ihr immer als Bild wahrgenommen wird, die findet hier eben in konzentrierter Form statt, aber eben nicht reduziert auf eine Leinwand. Die Leinwand wird ja immer ausgedehnt, das heißt, dass sie Leinwandlappen appliziert oder jetzt wie hier in der neuen Serie diese Zweige und Äste des Manuka-Baums, den es nur in Neuseeland gibt, wo sie arbeitet. Und hier findet natürlich eine Form von Landschaftsmalerei statt. Sie bringt die Landschaft im Grunde in den Raum.
Die Zweige und Äste, die in die Leinwand hineingepflanzt sind oder aus ihnen rausragen wie neugierige Antennen oder tastende Tentakeln, machen die Bilder dreidimensional und irgendwie störrisch. Genau das scheint die Künstlerin gewollt zu haben.
Das ist also ein Gebüsch, das ich gefunden habe in der Nähe meines Hauses. Und da sind die Äste ganz oben im Auslauf unheimlich fein verzahnt. So ist das eine unglaublich feine Struktur, die dazu führt, dass die Farbe, die ich da drauf spreche, zerstäubt wird nochmal. Das Spreebild in sehr komplexer Weise umgeleitet wird in andere Richtungen. Und das hat mir total gefallen.
Diese Integration von Manuka-Ästen in die Bilder hat vermutlich wenig mit Naturphilosophie zu tun, mit irgendwelchen Heilserwartungen. Im Gegenteil wirken die besprähten Naturgegenstände in hohem Maße künstlich, wie Objekte einer Bemächtigung, die vor nichts Halt macht.
Für mich sind diese 3 Elemente, die Leinwand, der Ast und die Spreepistole, sind 3 verschiedene Spieler oder Zutaten, die alle Dinge sagen und meinen und zeigen, die das andere Element nicht hat. Also die Leinwand ist ganz neutral im ersten Moment, ja, ist sowas wie eine konventionelle Oberfläche für Malerei. Der Ast hat damit überhaupt nichts zu tun, der kommt aus einer ganz, ganz anderen Welt. Und die Spreepistole ist ein Werkzeug aus der Industrielackiererei, aus der Welt, die effizient sein will. Und diese 3 Elemente sind Gegensätze, die schließen sich aus.
Dass Katharina Grosse das Spannungsfeld dieser Gegensätze auslotet, zeigt diese Ausstellung. Und man kann sich gut vorstellen, wie diese im Freiluftatelier gespritzten Bilder vor vermutlich grandioser neuseeländischer Landschaft gewirkt haben müssen. Aber diese Bilder im White Cube eines Museumsraums auszustellen, das ist etwas anderes. Denn da schwingt die ganze Geschichte der zeitgenössischen Bilderstürmerei mit, die spätestens seit den 1960er Jahren voller Attacken auf die Leinwand und dem Begriff des Bildes ist. Da wurden Leinwände durchstochen, verbrannt, geschlitzt, durch den Straßendreck gezogen, um Bäume und Äste gewickelt und, pardon, bepisst. Man klebte Kaviareier oder Ziegelsteine drauf. Yoko Ono schlug vor, Bilder zu zerschneiden und sie dem Wind zu überlassen. Niki de Somphal schoss auf Leinwände und brachte dabei eingenähte Farbbeutel zum Platzen. Helen Frankenthaler breitete sie auf dem Boden aus, um dann Farbe drauf zu träufeln und die Bildwirkung dem Trocknungszufall zu überlassen. Und so kann man als Zeitgenosse an den grenzüberschreitenden Aufbruch, den Farbpistole, Ast und Leinwand hier leisten sollen, nicht wirklich glauben. Es sei denn, man hätte das erstaunliche Privileg, von der Geschichte der Malerei nicht wirklich tangiert zu sein. Sozusagen in einem Neuseeland des zeitgenössischen Bildes zu leben.
Katharina Grosse in der Modernen Galerie in Saarbrücken, Rudolf Schmitz berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Das Nachdenken über Worte und Begriffe bestimmt die Feuilletons vom Donnerstag. Amazon erklärt Lohnerhöhung zum L-Wort, titelt Hans-Georg Rodeck im Feuilleton der Welt. Er muss beim Folgenden verständlicherweise an Orwell denken. Amazon arbeitet an einer App zur internen Kommunikation seiner Mitarbeiter in den USA. Die App habe aber einen Filter, der, so Rodeck, automatisch vermeintlich schlechte Worte, Bad Words, herausfiltere, das heißt lösche, unter anderem die englischen Ausdrücke für Gewerkschaft, Lohnerhöhung, Ungerechtigkeit und Freiheit. Rodeck erinnert Amazons Filtermanie an die Wokeness-Aktivisten, die beleidigende Worte, selbst in problematisierenden Reden darüber, nur noch abgekürzt erlauben wollen, um so gegen Diskriminierung zu kämpfen. Beides ist Selbsttäuschung, schreibt Rodeck. Die Lebensbedingungen müssen geändert werden, nicht die Sprache. Insofern betreibt Hengame Yagobi Farah schon lange Selbsttäuschung. Allerdings ist einer der Eingriffe in die Sprache, die die Taz-Kolumnistin vornimmt, durchaus komisch, geradezu niedlich. Das eigentlich geschlechtsneutrale Pronomen Mann mit einem N lässt sie durch den Gleichklang mit dem Substantiv Mann mit zwei N an toxische Männlichkeit denken. Deshalb verwendet sie statt des erwähnten Pronomens Maus, kleingeschrieben. Wem kann Maus es schon zum Vorwurf machen, trotz Corona ackern zu gehen, wenn die Alternativen Lohnausfälle oder gleich Kündigungen sind, ist ein Beispiel aus ihrer aktuellen Kolumne in der Taz. Dort steht auch der folgende Satz. Sollte es in Zeiten der Inflation überhaupt noch klauen und nicht improvisierte Umverteilung heißen? Wobei das vermutlich satirisch überhöht gemeint ist, im Gegensatz zu den Filtern der internen Amazon-App. Die Russen plündern, vergewaltigen, quälen und vernichten die Ukrainer allein deshalb, weil sie Ukrainer sind. Das ist ein Genozid, schreibt der ukrainische Autor Serhii Jadan in seinem zornigen Bericht aus Charkiw für die Zeit. Die Verbrechen werden in die Geschichte eingehen, aber als was? Fragt Andrian Kreie in der Süddeutschen Zeitung und geht der Frage nach, ob es sich hier tatsächlich um einen Völkermord handelt. Der Begriff wurde in der Völkermordkonvention von 1948 als Reaktion auf den Holocaust definiert, erläutert Kreie und lässt den Rechtswissenschaftler und Völkerrechtsexperten Michael Bothe das relativ enge Kriterium für Völkermord erklären. Der Täter muss in Völkermordabsicht handeln. Das heißt, er muss eine nach in der Konvention aufgezählten Kriterien wie Rasse, Religion und dergleichen bestimmte Gruppe durch Ermordung, Verfolgung oder ähnliche Missetaten vernichten wollen. Im selben SZ-Artikel wird der Holocaust-Forscher Eugene Finkel mit den Worten zitiert: Ja, das ist ein Völkermord. Zu Beginn des russischen Angriffskrieges sei es nur der Versuch der Unterwerfung gewesen. Mittlerweile habe sich das aber geändert. Als Beleg nennt Finkel den Text des russischen Kolumnisten Timofei Sergejtsev, den eine staatliche russische Nachrichtenagentur ausgerechnet direkt nach den Gräueltaten in Butscha veröffentlicht hat. Sergejtsev schreibt, die Unterscheidung, das ukrainische Volk ist gut, die ukrainische Regierung ist schlecht, gelte nun nicht mehr. Zum Schluss dieser Kulturpresseschau noch etwas Heiteres aus dem metasprachlichen Kosmos. Sprachliche Moden sind der Gefahr der Überalterung in besonderem Maße ausgesetzt, schreibt Ido Rehns in einer Glosse für die Frankfurter Allgemeine. Heute würde niemand mehr »Alter Mann ist kein D-Zug« sagen, zumal dieser Zugtyp nun zu den langsameren gehört. Auch die Worte Raketenwissenschaft für Geheimwissen und Hausnummer für Größenordnung wirken nicht mehr zeitgemäß. Oder wie Rehns es formuliert? Früher war die Raketenwissenschaft eine Hausnummer.
Und das war's, unser Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.